Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kickers Radio und hallo auch an meinen virtuellen Gegenüber. Hallo Bernhard, grüß dich.
Hallo Jan, freut mich, dass wir heute so virtuell zusammensitzen und miteinander sprechen.
Danke dir erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir gemeinsam eine Episode aufzunehmen. Jetzt habe ich einmal deinen Vornamen gesagt, da fehlt noch ein bisschen was dran und vielleicht auch mit welchem Background du heute mit in die Episode reinkommst. Du bist der Bernhard Pleiner, bist schon seit mehreren Jahren bei Castelli. Ich weiß gar nicht genau, seit wie vielen Jahren bist du jetzt bei Castelli?
Also ich arbeite jetzt seit über 11 Jahren bei Castelli im Headquarter in Italien und habe zuvor auch schon ein bisschen Freelance-Arbeiten übernommen. Also die Historie ist schon so um die 15 Jahre, würde ich sagen, geht das schon. Aber seit 11 Jahren bin ich jetzt hier in Italien im Headquarter. Und dann bin ich auch die meiste Zeit hier in Italien, wenn ich nicht unterwegs bin für andere Aufgaben, die nicht im Office stattfinden können.
Ich habe dich jetzt heute eingeladen für die Episode heute, weil du aus meiner und unserer Sicht vor allen Dingen ein ziemlich spannender Gast bist, weil du hast eine Vergangenheit in der Zusammenarbeit mit Laura und Philipp, die schon relativ weit zurückgeht und auch für uns mit Kick-Ass gemeinsam bei Projekten und dann auch wieder natürlich immer wieder ja einmal in der Beratung zu, welche Klamottenwahl denn sinnvoll sein kann im Ausdauersportkontext und aber auch gerade was Laura und Philipp angeht, vor allen Dingen in der Entwicklung von gemeinsamen Anzügen dann auch, die von Laura im Rennen getragen werden, aber natürlich noch viel, viel größer als dann jetzt auch Laura und Philipp, sondern wirklich im Endeffekt im ganzen ja pro Ausdauerbereich bist du verantwortlich mit für die sage ich mal, dafür, wie Bekleidungsstücke gewählt werden und konfiguriert werden, wenn ich das richtig einmal beschrieben habe.
Ja, also mein Hauptaufgabenbereich ist in der Triathlon-Sparte. Da bin ich mehr oder weniger, ich bin der Leiter der Triathlon-Abteilung bei uns und überblicke da mehr oder weniger alle Bereiche, die Produktentwicklung, Marketing, Sales Support, Product Marketing, den Kontakt mit den Athleten und so weiter betrifft. Und dann bin ich auch noch in andere Bereichen, was jetzt unser Fahrradsegment, das natürlich wesentlich größer ist wie der Triathlon, da bin ich auch noch involviert in ähnlichen Bereichen, aber da haben wir natürlich ein größeres Team, das dann im Fahrradsegment sich um alle möglichen Teile kümmert. Ich mache auch noch viele andere Sachen, auf die brauchen wir jetzt nicht näher eingehen, die eher dann im organisatorischen Planungen, was jetzt Kollektionen, die folgenden Kollektionen, die schon in 2 Jahre im Voraus und so weiter, solche Sachen, die längerfristigen Planungen bedürfen und auch Shootingplanungen und damit bin noch involviert bin der Hauptmarketing oder der Hauptkontakt für unsere deutsche Niederlassung, wir haben eine Niederlassung in Deutschland, aber auch für andere Distributoren weltweit. Also da teilen wir uns die Aufgabenbereiche in unserem Marketingteam je nach Wichtigkeit, je nach Thema dann auf und müssen auch teilweise arbeiten wir auch im Team dann, wenn es größere Projekte sind. Also da gibt es eigentlich, bei uns gibt es nicht so die fest vordefinierten Aufgabenbereiche. Natürlich hat jeder seinen Kernbereich, aber da sind wir so flexibel organisiert bei uns, dass da jeder oder fast jeder sehr viele Bereiche dann auch noch punktuell noch unterstützen kann im Team, dass wir da möglichst effizient und zielführend dann arbeiten.
Cool, ich glaube ja vor allen Dingen auch für dich und für das ganze Team dann auch, ihr seid relativ viel auch unterwegs auf den Events dann immer wieder auch mit den Sportlern, wenn ich das richtig mitbekomme. Vielleicht, bevor wir da auch noch näher drauf eingehen, in einem späteren Verlauf vom Gespräch, wo ist denn genau der Hauptstandort von Castelli in Italien?
Also wir sitzen hier, das ist in der Provinz Belluno, das ist in Veneto, wenn das jemand kennt. Das ist so ungefähr, wenn man jetzt von den deutschen Zuhörern ausgeht, sage ich jetzt mal, dann fährt man Brennerautobahn runter bis Trento, das ist kurz vor dem Gardasee, würde ich sagen, und dann fährt man noch eine Stunde Richtung Osten in ein Tal und dann sind wir da in den südlichen Ausläufern der Dolomiten, mitten in den Bergen noch. Wir haben im Süden ist noch die letzte Erhebung, das ist 2 Kilometer von unserer Firma entfernt, das ist der Monte Grappa, den kennen viele vielleicht vom, vom Fahrradfahren, ist auch ein beliebter und bekannter Anstieg, der auch beim Giro d'Italia immer wieder gefahren wird. Die originale Prosecco-Region, Val di Biadene, ist ungefähr 40 Minuten weg von der Firma. Und dann Bassano del Grappa ist am anderen Ende vom Monte Grappa, ist auch ungefähr 45 Minuten weg. Und Venedig kennen vielleicht auch viele, das ist so ungefähr 1 Stunde 20, 1 Stunde 30 mit dem Auto. So sind wir da, da liegt unser Hauptsitz der Firma und der Marke.
Okay, für viele, die jetzt zuhören, bestimmt auch, die jetzt dran denken, so mittendrin in auch einer Urlaubsregion, die man dann aus deutscher Sicht auf jeden Fall ansteuern würde oder schon mal vielleicht in der Vergangenheit auch angesteuert hat und auf jeden Fall auch eine Region, in der ja ausdauersporttechnisch sehr viel machbar ist. Ich glaube, vom Radfahren, auch vom Mountainbiken bis hin zum natürlich auch jetzt immer populären Trailrunning ist, glaube ich, da relativ, ehrlich gesagt, alles gegeben.
Genau, Trailrunning genauso oder auch Gravel-Fahrradfahren ist auch sehr, wird auch immer beliebter in Italien. Da ist fast bei uns noch Mountainbiking fast noch ein bisschen mehr, weil wir doch noch die Berge mehr haben, die steileren Berge, die technischeren Abfahrten, Anstiege, sage ich jetzt mal. Und dann im Winter haben wir ja durchaus auch normalerweise jetzt in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger, auch gute Bedingungen, zumindest zum Skilanglauf und zum Skitourengehen in der Nähe, nicht ganz. Vor der Haustür würde ich sagen, aber so eine halbe Stunde, 45 Minuten von hier kann man auch sehr, sehr gut langlaufen und Skitouren und zum Alpinfahren, sage ich jetzt mal, müsste man dann, das geht dann schon Richtung Agordo, Richtung richtige Dolomiten, dann da fährt man dann so 1,5 Stunden, würde ich sagen, dass man da ordentliche Skigebiete dann auch hat zum Alpinskifahren.
Also eigentlich ein idealer Standort für auch eine Firma, die ihren Hauptmittelpunkt im Ausdauersport hat.
Genau, richtig. Wir haben ja noch drei andere Marken, die auch noch zu unserer Gruppe gehören. Und da ist auch zum Beispiel die Firma Sportful, die man vielleicht auch kennt als vom Radsport. Die haben auch Skilanglauf. Und da ist natürlich das auch ein sehr guter Standort für Produkte zu testen und für Fotoshootings und solche Sachen, dass man da auch nicht zu weit sich immer bewegen muss, wenn man Bedarf an Content hat oder sonst irgendwas. Ja,
Ja, das
so da
glaube ich, kann ich
so
mir.
gut, sehr guter Standort für den Ausdauersport. Und wir haben auch, was ich vorher schon gesagt habe, in der Nähe sind ja sehr, sehr viele Firmen, so im Umkreis von, würde ich sagen, eher Richtung Süden dann, so 45 Minuten Autofahrt, da kann man ja aufzählen, das sind viele, viele Radmarken, die da einen Sitz haben, Schuhmarken, dann die anderen Accessories, was im Radsport, wie Sättel und so weiter, Brillen, Helme. Also da gibt es ja wirklich das ganze Portfolio von Kopf bis Fuß, mehr oder weniger. Wird nicht mehr großteils hier produziert von den Firmen, aber die haben noch sehr, sehr viel die Entwicklungsabteilungen auch von den Outdoor-Marken, wie die Schuhe für Trailrunning zum Beispiel oder auch Schuhe für Langlauf und Ski-Mountaineering, die werden sehr, sehr, werden die Entwicklung wird hauptsächlich dann noch in unserem Eck da durchgeführt, dann von den Marken, die haben die Entwicklungsabteilungen noch am Originalstandort, würde ich sagen.
Wenn du jetzt oder wenn ich drüber nachdenke und an die Marke auch Castelli denke, dann ist natürlich die erste Referenz, die ich dazu habe, aus dem Radsport. So ein bisschen, dass man kennt Castelli schon sehr lange, auch gerade die Radhosen dann, zumindest geht es mir dann so, relativ lange aus dem Radsport. Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht im Triathlonsport, wie lange Castelli auch schon im Triathlonsport ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Einstieg in den Triathlonsport gar nicht so viel später kam als in den Radsport.
Na, also unsere Geschichte, wir haben ja dieses Jahr 150 Jahre gefeiert oder feiern immer noch, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht die Marke Castelli, sondern die Ursprünge der Firma, so wie es angefangen hat. Also das hat ja angefangen mit Bekleidung für das Mailänder Ballett oder für die Fußballvereine, für AC Milan und Juventus Turin zum Beispiel. Das waren so die ersten Aufträge und Schnittpunkte, die wir gehabt haben, und das erst dann in den 19, Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich dann das im Radsport nach und nach dann etabliert. Wir haben dann die diversen Entwicklungen natürlich durchgemacht was mit Stoffen und so weiter, Passform, den Shift dann von Wolle zu den technischen Materialien, zu den synthetischen Materialien. Und die Marke Castelli, die gibt es seit 1974. Also das ist das erste Mal das Logo der Skorpion und auch der Schrift zu Castelli dann mehr oder weniger verwendet wurde. Das ist seit 1974. Und vorher war die Marke, die sieht man wahrscheinlich vielleicht noch, der eine oder andere, der ein älteres, so ein Heritage-Vintage-Trikot hat, es ist unter der Marke Vittore Gianni ist das gelaufen. Also sind dann meistens Wolltrikots noch, die dann älter sind. Also die sind jetzt sehr hoch gehandelt. Gerade jetzt in den letzten Jahren, wie wir eben vor 2 Jahren das 50 Jahre Castelli gefeiert haben und jetzt dieses Jahr 150 Jahre der Historie mehr oder weniger. Also da sind wir mancherorts schon auf sehr große und gute, kostbare Schätze gestoßen, was so die alten Trikots, Designs und ja, einfach Erinnerungsstücke betrifft.
Glaube ich, ist auch super spannend, dann, wenn so eine lange Historie dann schon da ist, auch mal durchzugehen im Laufe der Zeit, was dann auch schon für Meilensteine auch in der Geschichte dann da man wie Entwicklungen waren. Kannst du dich erinnern, wann praktisch das erste Kleidungsstück hergestellt wurde, das dann auch vermarktet wurde, das nicht mehr oder das diesen Synthetikanteil das erste Mal hatte?
Das war in den 80er Jahren, da haben wir dann schon die erste bedruckbare oder die erste, es ist losgegangen mit der ersten farbigen Radhose, weil früher waren ja alle Radhosen schwarz und da haben wir dann einfach eingefärbte Radhosen schon gehabt, die waren dann schon und das war eigentlich, da hat es dann auch Strafen gegeben, weil das war von der UCI verboten, weil UCI hat gesagt, Radhosen müssen schwarz sein, aber das hat nicht lange gedauert, weil dann war die Nachfrage von den Profis, von den Teams so groß, dass sie eben, da hat dann die UCI früher oder später dann eingelenkt, dass ihnen dann nach und nach das Reglement gelockert wurde. Und auch bei den Trikots ist es ähnlich. Da waren ja auch die Trikots früher nur aus Wolle und dann hat sich nach und nach auch hin zu den synthetischen Stoffen entwickelt. Dann hat es schon auch schon durchaus schon Versuche. Da waren wir die Ersten mit Trikots, die integrierten Windschutz gehabt haben. Also da reden wir noch nicht von dem, was wir jetzt so kennt, sondern einfach schon die ersten Versionen von diesen Sachen, weil früher waren ja die, wie soll ich sagen, ich würde fast sagen, früher waren die Radfahrer, Sportler, vor allem im Profibereich, noch ein bisschen hartgesottener. Natürlich ist der Radsport ist nicht bekannt, dass da schnell klein beigegeben wird, wenn man zum Beispiel stürzt oder solche Sachen. Sieht aber jetzt in den letzten Jahren sind doch sinnvollerweise einige Regeln eingeführt worden, dass bei gewissen Wetterverhältnissen einfach Etappen gestrichen werden und gekürzt werden und so weiter. Also da waren sie früher schon noch wesentlich extremeren Bedingungen ausgesetzt und da hat es auch wesentlich längere Etappen noch gegeben. Da waren die Grand Tours waren teilweise auch viel länger. Das war einfach eine andere Zeit.
Was würdest du sagen, auch dieses Thema des Bekleidungsstücks, das ja für euch sehr groß ist und das der unmittelbare Mittelpunkt ist. Was macht ein gutes Bekleidungsstück aus?
Also ich sage immer, das erste Priorität ist für mich immer, dass die Passform ist, wenn ich jetzt vom Komfort spreche, wie ist jetzt die Passform abgesehen, natürlich wird man in erster Linie mal schauen, ob einem die Farbe zusagt, die Stoffe vom Feeling her und so weiter. Aber dann im Endeffekt ist die Passform das Hauptkriterium, würde ich sagen, wenn alles andere ist so sekundär fast. Aber die Passform ist einfach, womit alles steht und fällt. Und das ist auch je nach Stoff, muss ich sagen, auch das Hauptkriterium oder das, was manchmal auch eine Challenge sein kann, wenn man jetzt neue Produkte entwickelt, dass man eben die Passform dann so richtig feintunet dann. Und natürlich gibt es für je nach Anforderungsprofil, die Profis haben andere Passformvorlieben oder da arbeiten wir einfach mit anderen Stoffen zum Teil, wie es jetzt ein Hobbyradfahrer, der was ich, im Monat 200 Kilometer fährt oder einmal, zweimal in der Woche eine Feierabendrunde fährt. Also da haben wir natürlich gibt es auch, kann der genauso ein Trikot oder Hose oder einen Einteiler anziehen, den die Profis haben, gibt es auch und das spricht auch nichts dagegen. Aber normalerweise, sage ich mal, sind Sportler, die so das Radfahren ein Hobby ist und halt eine Passion, die für die steht normalerweise Komfort, Passform dann im Vordergrund.
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, diese, was ist das Ziel mit dem Bekleidungsstück, was möchte man erreichen? Ist es auch ein, glaube ich, gibt ja auch Unterschiede, ob man einen Wettkampf macht und wie du sagst, einen Einteiler trägt oder ob man im Training unterwegs ist und dann natürlich temperaturbedingt spielt auch nochmal eine ganz große Rolle.
Ja, also da gibt es ja, da haben wir, sind wir ja, also sagen wir haben wahrscheinlich das eines der breitesten Angebote, was so die Radhosen, Trikots betrifft für alle möglichen Wetterbedingungen, Temperaturbereiche von, wenn man jetzt nur von einem Kurzarmtrikot spricht, da haben wir welche mit angerautem Innenleben, würde ich jetzt sagen, die man da auch dann durchaus dann noch im einstelligen Bereich, Temperaturbereich tragen kann, wenn man das möchte, mit einem bestimmten Unterhemd und dann vielleicht noch mit einer Weste Armlängen kombiniert, bis zum super leichten Mesh-Trikot, das man auch bei 35 Grad noch tragen kann, weil es so leicht ist und so gut atmet und eben ja einfach fast nichts wiegt und dann eben für diese Bedingungen. Natürlich möchte das nicht jeder, weil so ein Mesh-Trikot ist auch nicht jedermanns Sache, was die Ästhetik betrifft, weil natürlich das nicht blickdicht ist dann, aber so gibt es halt für jede Anforderungsbereiche, alle Vorlieben, Wetter, Klimabedingungen, dann die passenden Kleidungsstücke.
Für alle jetzt da draußen, die zuhören, die vielleicht auch aus dem Radsport kommen, die kennen vielleicht das klassische Gabba, was es schon seit Jahren gibt. Das ist auch für mich so eins der ersten Bekleidungsstücke, was ich selbst von Castelli getragen habe, weil lange Jahre auch und mit Sicherheit auch immer noch das Castelli Gabba sehr verbreitet ist und natürlich ein Kleidungsstück, was für den Regen gemacht ist oder auch für feuchte Außenbedingungen und trotzdem es schafft, dass man unten drunter irgendwie zumindestens, wenn man nicht allzu viel schwitzt, da kommt es ein bisschen auf die Außentemperaturen an, aber natürlich auch trocken bleibt und vom Regen dann auch ein bisschen verschont bleibt. Und das war, glaube ich, dann auch, oder kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, für uns damals im Training und auch heute immer noch ein riesen Benefit.
Ja, also da gibt es ja immer wieder schöne Story. So, das Gabba wurde 2010 das erste Mal von den Profis eingesetzt, dann im Februar bei den Frühjahrsklassikern. Natürlich ist die Entwicklung schon im Jahr davor losgegangen. Also wir haben da meistens mit Profis haben wir so Focus Groups, wo gewisse, nicht das ganze Team, sondern da picken wir Fahrer raus, die eben für ein bestimmtes Projekt dann, weil sie vielleicht dort wohnen, wo die Bedingungen so sind, oder weil sie eben Personen sind, die extrem gut Feedback geben können. Seit 2010 eben im Sortiment. Ja, das Kurzarm, die erste Version. Dann haben wir nach und nach dann auch Weste noch, ärmellose Weste. Und das Perfetto Longsleeve, das ist wahrscheinlich unser meistverkauftes Produkt in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, was jetzt so die Foul Weather, wie es bei uns läuft, das kennt jeder, hat auch schon verschiedene Evolutionsstufen durchwachsen in den letzten Jahren, immer wieder mit Updates im Material und auch in der Passform. Natürlich ist das Thema Farbe, dass man möglichst auch andere Farben, buntere Farben anbietet, weil früher hat es, das erste war in Schwarz und dann in so einem Off-White erhältlich, das waren die ersten Jahre, dann hat es das Neon-Gelb, lange Zeit waren die drei Farben und dann ist immer nach und nach sind dann zusätzliche Farben dazugekommen. So. Und wir haben jetzt letztes Jahr eine neue Membran zusammen mit Polartec gelauncht, also das ist jetzt nicht mehr Windstopper, so wie früher, weil Windstopper war ja, oder ist das PFAS, was nicht mehr erlaubt ist jetzt. Und mit Polartec zusammen haben wir die Aircore-Membran entwickelt. Da haben wir letztes Jahr einige Jacken, unter anderem auch die Perfetto Longsleeve, gelauncht. Also es ist ein extrem revolutionäres. Da haben wir auch die Exklusivität im Radsportbereich in unserer Gruppe für unsere Marken. Das hat keine andere Marke im Radsportbereich jetzt, zumindest jetzt auf absehbare Zeit. Können das nur wir nutzen jetzt im für den Radbereich. Und das ist extrem atmungsaktiv, extrem dehnbar und auch einen guten Wind- und Wetterschutz. Also das ist wie eine Revolution, war Revolution, wer das jemals getestet hat. Also da ist es kein Vergleich mehr zu den Windstopper-Goa-Teilen von vor 3-4 Jahren, würde ich es jetzt sagen. Und da kann ich jetzt schon spoilern, mit der neuen Herbst-Winter-Kollektion wird es auch ein Gabba geben, also ein Kurzarm-Gabba mit dieser Membran dann. Das wird dann jetzt September, Mitte September dann online erhältlich sein.
Cool, ja, für alle da draußen, also ich kann nur sagen, wenn ihr auch wieder Spaß haben wollt, im Regen zu fahren oder im Regen zu trainieren, das ist wirklich sehr empfehlenswert, auch aus eigener Erfahrung. Ich trage es auch schon seit Jahren, jetzt auch schon die neueste Variante und ich kann wirklich sagen, im Regen macht es macht auch so manchmal Spaß, im Regen zu fahren, kommt ein bisschen auf die Außentemperaturen an, aber damit auf jeden Fall fühlt es sich deutlich, deutlich angenehmer an, im Regen zu fahren und ist dann echt ein, ja sag ich mal, ein sehr gutes Gefühl da unten drunter. Ich würde gerne nochmal mit dir auch so ein bisschen draufschauen auf die, sag ich mal, Magie eines Kleidungsstücks aus moderner Sicht im Sport, wenn man sich nicht nur anschaut, die Passform spielt eine große Rolle, sondern wir sprechen ganz oft auch im Profisport dann vor allen Dingen und mittlerweile auch im Altersklasse- und Amateursport über die Aerodynamik auf dem Fahrrad, jetzt in dem Fall natürlich ganz massiv weit vorne. In welchem, also steht es in einem Kontrast bei der Produktion von Kleidungsstücken, Passform und Aerodynamik oder lässt sich das immer gut in Einklang bringen?
Naja, wenn man jetzt über die High-Performance-Bekleidung, die man jetzt wirklich entwickelt, um die bestmögliche Aerodynamik zu erzielen, dann ist das eigentlich ein Anforderungsbereich, der Hand in Hand geht. Und da natürlich spielt da eine wesentliche Rolle auch, welche Materialien man dafür nutzt in den gewissen Bereichen oder Zonen am Körper. Und da gibt es ja Möglichkeiten, die schier endlos sind, weil da muss man natürlich die Sitzposition beachten. Viele Fahrer haben, da gibt es ja die unterschiedlichen Sitzpositionen, natürlich dann, da rede ich nicht einmal nur von Triathlon, Zeitfahren oder Rad, sondern auch rein von gewissen Fahrertypen einfach, die anders am Fahrrad sitzen. Dann spielt eine große, große Rolle, spielt die Geschwindigkeit. Also beim Zeitfahren haben wir natürlich ganz andere Geschwindigkeiten wie beim Straßen und dann, was wir auch speziell auch entwickeln für Sprinter dann zum Beispiel, die haben ja auch dann in den letzten 200 Meter haben sie ja auch dann Höchstgeschwindigkeiten, die sind jenseits der 70 km/h. Also da muss man dann, da spielen dann auch ganz andere aerodynamische Komponenten eine Rolle, wie jetzt für ein normales Trikot oder für einen normalen Straßenanzug, wo man im Feld mit 45-50 fährt bei einer normalen Etappe. Also da muss man schon, da gibt es so viel und ich würde sagen, das ist, wenn es jetzt darum geht, ein Bekleidungsstück für die Kollektion zu entwickeln, dann schaut man so ein Mittelmaß, würde ich jetzt sagen, dass das gut passt, dass man auch gut bedrucken kann, verarbeiten kann, produzieren kann. Aber im Profibereich kann es dann schon sein, dass da Einzelanfertigungen für einzelne Fahrer dann gemacht werden für Zeitfahren, für Sprinteranzüge oder für andere Anforderungsbereiche im Triathlon genauso. Also da haben wir auch zum Beispiel den Anzug, den Laura Philipp einsetzt, den gibt es nur für sie, den hat niemand anderer auf der Welt, hat den Anzug mit den Spezifikationen, den Laura einsetzt.
Was würdest du sagen, oder weißt du es noch ungefähr, wie lange es gedauert hat, die Konfiguration jetzt auch für in dem Fall Lauras Anzug so zu setzen, dass der Anzug passt?
Ja, also das hat Laura, der Anzug, mit dem sie jetzt unterwegs ist, da haben wir begonnen. Das war während der Covid-Zeit war das sogar. Also der ist immer wieder weiterentwickelt worden mit anderen Materialien, mit der Armstruktur, mit den Taschen. Natürlich, die Laura hat sich auch ein bisschen körperlich verändert. Natürlich muss man da dann auch Rechnung tragen, dass man da den Anzug dann an einer oder anderen Stelle dann anpassen muss oder dann auch gerne macht, wenn es notwendig ist. Also das ist ja das Hauptziel ist ja, dass der Athlet sich wohlfühlt und schnell und erfolgreich damit ist und gerne den Anzug trägt und sich wie ein Supersuit dann anfühlt. Das kann durchaus zeitaufwendig sein und natürlich verändern sich auch Vorlieben von Athleten von Jahr zu Jahr, würde ich sagen. Und je mehr man raced, umso mehr Feedback bekommt man, je mehr Gefühl, was wäre vielleicht noch eine Idee, was man machen könnte, vielleicht andere Stoffe. Aktuell arbeiten wir gerade zum Beispiel an einem Suit, der eben für wärmere Temperaturen nochmal optimiert ist. Also da kann es sein, dass man durchaus dann für Oktober dann im auf einer kleinen Insel dann schon was anderes sehen.
Okay, verstehe. Ja. Wie ist es dann, wenn man auch das Beispiel direkt nimmt, mit einem Anzug, der für heißere Bedingungen optimiert wird, bedeutet das, dass der dann eher mehr praktisch Zonen hat, in denen auch ein bisschen Luft drankommt oder auch wirklich, dass das Material aktiv dafür sorgt, dass eine, sag ich mal, Kühlung verbessert ist für den Sportler?
Sowohl als auch. Okay. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt schon mit so Mesh-Stoff sind ja nicht mehr wir, das machen auch andere, da gibt es auch andere Technologien, die funktionieren manchmal mehr, manchmal weniger, also da gibt es auch durchaus Bedingungen, zum Beispiel wenn jetzt da hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann muss man schauen, dann funktionieren gewisse Technologien oder Ansätze nicht mehr so gut, wie sie vielleicht bei einer trockenen Hitze funktionieren, wenn man die dann ständig befeuchtet. Also da gibt es sehr, sehr viele Kriterien, die man beachten kann und soll und muss, um da wirklich das Bestmögliche zu erzielen.
Okay, spannend. Ja, ist, glaube ich, super spannend. Auch grundsätzlich vielleicht nochmal als Frage, wenn jetzt ein Anzug, der auch ganz normal für Age-Grouperinnen und für Amateure erhältlich ist, wie lange dauert es ungefähr in der Entwicklung, bis man sagt, okay, den Anzug können wir jetzt so in den Verkauf geben?
Also normalerweise, wenn jetzt der Anzug zum Beispiel auf einem, wir haben ja den großen Vorteil, dass wir, wenn wir Entwicklungen machen, schon aus einem großen Pool Erfahrungsschatz und auch Learnings und Daten zurückgreifen können, die wir auch vom Radsport sammeln. Also wenn wir im Windkanal sind, dann testen wir ja unzählige Optionen, Varianten immer mal wieder quer durch und auch im Triathlon-Setup dann, ob dann diese Konfiguration dann auch im Triathlon funktionieren könnte mit Zeitfahrposition, die doch dann anders ist im Triathlon wie in einem reinen Straßenzeitfahren, wo auch dann andere Passformen dann, weil Straßenzeitfahren ist, würde ich sagen, maximal, wenn es lang ist, eine Stunde. Wenn das ist, vielleicht hat jeder Top-Profi hat vielleicht ein oder zwei solche Zeitfahren, die so lang sind pro Jahr. Aber im Triathlon sind wir ja die Profis, die Männer so rund um plus minus 4 Stunden die besten, die Frauen dann 20, 30 Minuten länger, je nach Strecke. Und die Age-Gruppe dann bis, was ist, 6 Stunden am Fahrrad unterwegs. Da muss man natürlich andere Gesichtspunkte, was jetzt Geschwindigkeit und so weiter betrifft, heranziehen. Aber normalerweise, wenn man jetzt so von aufbaut, würde ich sagen, man kann jetzt rechnen, so ungefähr ein Jahr ist so ein grober Richtwert, würde ich jetzt sagen, dass man so, das ist so eine Standardentwicklung Zyklus. Aber natürlich gibt es auch Projekte, die durchaus länger dauern, wenn man immer mal wieder zwischendurch dann doch Feedback bekommt, dass es in eine andere Richtung geht oder zum Beispiel die Regularien sich ändern. Das ist vor allem im Radsport ein bisschen kritischer. Im Triathlon sind wir dann noch relativ gesegnet, sage ich jetzt mal, dass es zumindest im Bekleidungsbereich wenig bis gar keine Vorschriften gibt, was so den Entwicklungsfreiraum betrifft. Aber so ein Jahr ist, würde ich sagen, ist so der grobe Horizont für eine Standardentwicklung. Kann aber auch mal durchaus 2 Jahre oder länger dauern, wenn man wirklich an einem Key-Konzept arbeitet, wo in gewisse Sachen, wo man zum Beispiel zu Stofflieferanten erst herantreten muss, weil wir kaufen ja nicht Stoffe oder bei vielen Bereichen nicht Stoffe vom Katalog, sondern wir arbeiten ja proaktiv mit Stoffproduzenten zusammen, die dann für uns die Stoffe so modifizieren oder so herstellen, wie wir sie brauchen für unsere Anforderungsbereiche. Also es kann dann durchaus schon mal der Bereich in einer Entwicklung schon Monate dauern, bis man da den Stoff so in der Elastizität, in der Konsistenz hat, wie man ihn gerne haben möchte und wie der für dieses Produkt dann notwendig ist.
Cool, ich finde es super spannend, auch da mal reinzuschauen, was eigentlich hinter so einem Bekleidungsstück dann liegt, weil ganz oft schaut man sich, wenn man das von außen sieht, man schaut sich das Design an, man stellt sich die Frage dann auch, je nachdem welcher Sportart man unterwegs ist, wie ist das Bekleidungsstück aerodynamisch optimiert, wie gut performt es im Wind, aber was dahinter liegt, glaube ich, oder wie lange ein Prozess dahinter liegt, das ist dann gar nicht so leicht zu greifen. Ich möchte mit dir nochmal auf die Zusammenarbeit mit Laura und Philipp auch so ein bisschen kommen, weil die auch jetzt schon, du hast jetzt auch gesagt, ja, ihr habt in der Zeit rund um Covid mal angefangen, in den Anzug das erste Mal wirklich praktisch zu gehen, den Laura jetzt auch trägt, den immer wieder zu optimieren. Gegipfelt ist das Ganze ja im Endeffekt dann auch von der Entwicklung natürlich mit ihrem WM-Titel in 2024 in Nizza, was dann auch natürlich für die ganze Entwicklung von davor die Jahre spricht. Wann habt ihr angefangen, gemeinsam auch da zu arbeiten?
Also unsere Zusammenarbeit mit der Saison 2017 begonnen. Also wir sind jetzt im 10. Jahr mit Laura und Philipp.
Auch ein anderes Jubiläum noch.
Ja, genau. Also es ist jetzt die 10. Saison. Und das hat ganz... ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe bei Castelli Fest hier im Headquarter. Da habe ich sogar schon ein Jahr zuvor, 2015 schon versucht, die Laura schon... Da habe ich sie schon kontaktiert, beziehungsweise da hat sie noch ein anderes Management gehabt. Da war sie ja im Erdinger, damals glaube ich sogar noch im Perspektivteam oder gerade so im Wechsel zum Erdinger Profiteam. Und da war für 2016 war noch keine Möglichkeit gegeben, aber dann sind wir immer wieder in Kontakt geblieben und im September, glaube ich, war das so in dem Dreh jetzt vor 10 Jahren, 2016, September, haben wir uns dann konkreter dann unterhalten und dann war eben für 17 die Möglichkeit, dann die Partnerschaft zu starten und das war, würde ich sagen, eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, jetzt so für die, was meine ich, so im Triathlon, in die Triathlon-Sparte blicke.
Cool, schön, dass du da jetzt auch so drauf zurückblicken kannst.
Ja.
Lass uns mal da waren ja auch in der Zeit dann gemeinsame, ich habe jetzt einmal den WM-Titel angesprochen, das heißt auch gemeinsame Meilensteine, weil das ist ja, glaube ich, auch was man definitiv festhalten darf. Das ist ja immer ein Zusammenspielen von ganz vielen Faktoren, auch wenn solche Titel zusammenkommen. Mhm. Und da muss dann alles im Endeffekt passen. Da muss nicht nur der Anzug passen, da muss natürlich auch die Performance passen. Da muss auch wirklich der an dem Tag selbst sehr, sehr vieles gut laufen. Mit Sicherheit auch einige Sachen, die nicht gut laufen, aber man muss immer wieder wissen, wie man damit umgeht in dem Moment. Jetzt gerade auch zu Beginn eurer Zusammenarbeit, war es da auch schon so, dass ihr die Anzüge dann in einem ähnlichen Maß so optimiert habt, wie ihr das jetzt dann ab der Corona-Zeit gemacht habt oder hat das eine Weile gedauert?
Na, das war sehr, sehr ähnlich. Ich kann mich erinnern, der erste Anzug, weil das war im Januar 2017, da glaube ich, ist die Laura in Dubai gestartet. Da glaube ich, Ende Januar in 73 Dubai oder so hat es da gegeben. Oder Abu Dhabi, Dubai, irgendwo in den Emiraten. Und da ist sie noch mit einem Unisex-Männermodell gestartet, das weiß ich noch. Das haben wir dann auch immer in der Saison schon weiterentwickelt. Und für 2018 haben wir dann schon einen speziellen Frauenanzug gehabt, den wir zusammen mit Laura und auf der Männerseite damals mit Marino van Hoonacker entwickelt haben. Also das war so ein Männermodell mit Marino und das Frauenmodell mit Laura.
Kurze Zwischenfrage, das heißt, davor gab es noch gar keinen separaten Einteiler für Männer und Frauen, sondern
praktisch es gab schon auch Männer- und Frauenmodelle, aber sage ich es mal, in dem Performance-Bereich hat es damals noch, also nur unter Anführungszeichen, ein Unisex-Modell gegeben. Mhm. Wir haben schon Ärmel, weil das war gerade so die Zeit, wie sich die Kurzarmanzüge durchgesetzt haben, mehr und mehr. Mhm. Da waren wir die Ersten, die Kurzarmanzüge im Sortiment für Männer gehabt haben. Das war 2013 schon. Und da hat es damals noch für Frauen nur, unter Anführungszeichen, ärmellose Anzüge gegeben. Aber das war ja nur eine Frage der Zeit, bis dann im Folgejahr dann die Frauen dann auch in den Genuss der Kurzarmvariante gekommen sind. Also das war so eine Entwicklung, die zusammen mit den Profis und anderen Athleten, die Feedback gegeben haben, sich dann verfeinert hat und dann in die Kollektion eingeflossen ist.
Cool. Ich hoffe, es hängt irgendwo bei euch im Headquarter ein Modell von Laura unterschrieben. Im besten Fall rund ums Jahr 2024. Falls nicht, dann sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass noch irgendwo eins hinkommt.
Der Anzug ist tatsächlich aktuell in unserem Store in Berlin. Wir haben ja einen Brand Store in Berlin. Der ist aber jetzt heute auf dem Weg zu uns nach Italien, weil den werde ich mitbringen nach Nizza zur WM. Cool. Dass wir da werden, haben einen Pop-Up-Store in Nizza und da werden wir den Anzug natürlich ausstellen, weil da welche bessere Location wird es geben als Nizza, als den Sieg vor 2 Jahren zu würdigen oder daran zu denken.
Dann passt es ja ganz gut, dass ich jetzt dir die Frage stelle heute in unserem Podcast. Und wenn der jetzt gerade unterwegs ist zu dir, zu euch nach Italien. Deine und eure Zusammenarbeit ist ja auch jetzt nicht nur mit Laura und Philipp, in der ihr sehr viel gemeinsam optimiert habt, sondern auch mit vielen anderen Profis und auch mit Profis weltweit. Du hast jetzt auch vor unserer Aufnahme gesagt, ja, heute Abend wirst du noch mit Menschen aus den USA sprechen. Das heißt natürlich, auch da ist immer relativ viel, glaube ich, Kommunikationsaufwand da, wenn man mit den unterschiedlichen Profis wirklich dann spricht und gemeinsam an den Materialien arbeitet. Wie ist da dein Erleben von der Arbeit auch im Profibereich? Weil es natürlich auch in der Optimierung dann von den Bekleidungsstücken am Ende, es kommt auf, sag ich mal, das letzte bisschen an, um wirklich noch was rausholen zu können und um es dem Athlet oder der Athletin so angenehm wie möglich zu machen im Tragen, aber auch um dann in der Performance was rauszuholen.
Ja, ich würde sagen, bei den Profis, das ist Triathlon, Querbeet, auch Fahrradprofis, da gibt es welche, für die kann es nicht individuell, nicht speziell genug sein. Und dann gibt es aber auch das andere Extrem, die mehr oder weniger mit dem Anzug, mit der Konfiguration von der Stange durchaus zufrieden sind und die sich nie darüber beklagen würden, weil sie für sie einfach so passt oder weil es vielleicht weiß der eine oder andere, hat einfach nicht das Gespür, dass da Unterschiede zu spüren, zu fühlen. Also das gibt es ja auch in anderen Materialbereichen, da gibt es ja welche, die stellen den Sattel 2 Millimeter höher, tiefer und kennen schon den Unterschied und manche, die merken 3 Zentimeter nicht. Also das haben wir auch schon erlebt, das wirst du vielleicht vom Bikefitting auch kennen. Also da gibt es ja die verschiedensten, oder bei Laufschuhen, wenn man jetzt verschiedene Laufschuhe testet, die können, wenn sie jetzt 5 Paar Laufschuhe testen, da können sie jetzt nicht sagen, welcher jetzt besser, schlechter für den eigenen Laufstil ist. Und so gibt es ja auch für die Bekleidung von Bees. Also da würde ich sagen, da gibt es im Profibereich natürlich mehr, die da, weil sie tagtäglich fast mit der Bekleidung unterwegs sind und dann im Rennen auch wirklich in Extremsituationen, wo es dann wirklich auf jede Sekunde, Minute, jedes Watt ankommt. Also da sind wir die Ersten, die sagen, wenn wir was finden, wenn wir was haben, das wäre noch was wir probieren sollten. Und dann kann es ja auch durchaus sein, dass eine Sache für einen Athleten toll funktioniert und bei einem anderen Athleten überhaupt nicht funktioniert, weil vielleicht sich das Material für den nicht so gut anfühlt oder weil die Sitzposition eine komplett andere ist und dann ein gewisses Placement von Materialien nicht so gut funktioniert wie bei der anderen Person. Also das ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Und wenn man das für jeden optimal machen möchte, dann muss man wirklich individuell dann im Windkanal testen. Also da gibt es eigentlich kaum andere Möglichkeiten, das sonst so zu optimieren, dass es dann für jede einzelne Person die beste oder schnellste Option wäre.
Heißt das, du warst jetzt auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal im Windkanal mit dabei, wenn mit Athleten und Athletinnen getestet wurde?
Ja, war ich schon sowohl im Rad- als auch im Triathlon-Bereich. Also das ist auch immer wieder spannend. Da gibt es Tage, da verzweifelt man, weil man eigentlich keine Verbesserungen findet. Man ist überzeugt, man geht mit voller Motivation in den Windkanal, weil man glaubt, man hat ja jetzt den neuen letzten Schrei dann irgendwo im Mustersack und dann ist es doch anders und manchmal hat man dann Überraschungen, wo man da gar nicht damit rechnet, dass da jetzt so und so viel Watt drinnen liegen und dann kommt man aus dem Lachen nicht mehr raus, wenn man dann im Auto sitzt und wieder nach Hause fährt. Und aber da gibt es ja auch verschiedene Steps, weil der Windkanal ist ja eigentlich nur der letzte Schritt, wo man dann wirklich dann am Mann, wir haben auch schon mit Mannequins getestet, dann, also wir testen ja auch Materialien vorher schon mit Testzylindern in kleinerem Maß, dass wir gewisse Geschwindigkeiten, Strukturen, Placements schon vorab optimieren können oder ausschließen können, testen können, ob das funktionieren könnte oder eben nicht. Also da ist ja der Windkanal dann, würde ich sagen, das ultimative Tool dann. Das ist ja dann natürlich auch mit hohen Kosten verbunden dann. Man braucht auch immer wieder die Fahrer, weil wenn man jetzt mit Fahrern spricht, das ist jetzt nicht so, man sitzt sich da 3-4 Stunden im Windkanal, das ist ja wirklich harte Arbeit, wenn man da jetzt im Windkanal, wir waren jetzt vor 2 Monaten, gibt es in Großbritannien einen Kanal, das ist so ein alter Eisenbahntunnel, den man vielleicht aus den, also das eine oder andere Radteam hat da schon Tests gemacht. Also da hat unser Fahrer, der hat 120 oder 130 Kilometer an diesem Tag, hat er zurückgelegt, weil in dem Tunnel gefahren. Also nicht im, das ist ein Eisenbahntunnel, das ist kein klassischer Windkanal, sondern es ist ein stillgelegter Eisenbahntunnel, wo man eben dann, der wird hauptsächlich für Materialpositions- und Reifen, Rollwiderstand und solche Sachen auch verwendet. Also da liegt man schon. Das ist schon ein Effort, den da ein Athlet, und das muss auch ein Athlet dann in der Lage sein zu leisten, dass er immer die Position konstant hält, dass man dann auch valide Daten hat, die vergleichbar sind, weil man muss ja die Runs dann x-mal wiederholen mit anderen Geschwindigkeitsbereichen, mit anderen Jawwinkeln und so weiter. Also das ist ja eine anspruchsvolle Tätigkeit, die auch nicht jeder kann, würde ich jetzt sagen. Also das ist schon eine Kunst, das so zu machen, dass auch dann die Resultate dann messbar und nutzbar sind. Also da ist man durchaus auch, muss man auch vertrauen, dass man dann die richtige Person am Fahrrad sitzen hat, in einem Windkanal dann.
Ja, absolut. Darfst du verraten, mit welchem Fahrer ihr dort wart?
Da waren wir, da kann ich jetzt nichts sagen, weil da wird es für nächstes Jahr das eine oder andere sich ändern. Was jetzt Material betrifft, das Team nicht, aber Material. Und da sind schon die Tests im Laufen.
Okay, sehr gut, cool. Ja. Vor allen Dingen ja auch diese Runs, die man da macht, ja im Windkanal oder dann auch dort in dem stillgelegten Eisenbahntunnel. Da geht es ja auch darum, wenn man Positionsveränderungen macht und am Fahrrad rumschraubt, das muss ja auch schnell gehen. Man hat ja da nicht ewig Zeit, weil man hat ein gewisses Zeitfenster, dass man eben in diesem Tunnel dann oder im Windkanal wirklich ist, und dann in der Zeit muss man natürlich idealerweise so viel testen wie möglich und so viel optimieren wie möglich. Und das ist dann schon für alle Beteiligten dort vor Ort eine Stresssituation.
Ja, also das ist immer wieder, also ich kann mich erinnern, dass bei dem Test, wo es wirklich sehr, sehr intensiv war, war letztes Jahr noch in Mailand im Frühjahr, da haben wir einen Tag mit Laura getestet, und den anderen Tag mit dem Sudal Quickstep Team. Und da ist es schon so, da haben wir für Quickstep Straßenpositionssachen getestet und Zeitfahrsachen getestet und dann noch on top mit einem Mannequin vom Remco, weil Remco hatte da kurzfristig keine Zeit, aber da hat das Team dann das Mannequin geschickt. Also die haben einen 3D-Scan vom Remco in seiner Position, sein Fahrrad geschickt. Also da haben wir mehr oder weniger 3 verschiedene Aufgabenbereiche gehabt. Da waren, glaube ich, 3 oder 4 Fahrer. Der Max Schachmann war einer der Quickstep-Fahrer. Der Ian Hayter war dabei, und dann haben wir noch einen dritten gehabt, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Und dann noch das Mannequin von Remco. Und dann Laura noch am Tag zuvor. Also das war vollgepackte 2 Tage in Mailand, wo dann, da hat das Team natürlich dann Mechaniker dabei, die das dann, glaube, da waren sogar 2 vom Team dabei. Die kommen dann schon mit einem Truck, mit einem kleinen, so einem Sprinterbus, wo sie alles dabei haben dann schon, mit verschiedenen Fahrrädern für die einzelnen Fahrer dann, die da sind. Und dann wird eben da geschraubt, dann Lenker, da ist vor allem auch um Cockpits gegangen, auch um, die man dann parallel auch dann getestet hat, neben der Bekleidung.
Ja, super spannend. Viele schnelle Leute da. Vielleicht auch Ethan Hayter ist gerade erst Zweiter geworden bei der ersten Etappe von der Vuelta. Das heißt, er hat eine ganz gute Position auf jeden Fall aus aerodynamischer Sicht und mit Sicherheit auch ein ganz gutes Bekleidungsstück, mit dem er unterwegs war an dem Tag. Und die anderen Menschen, die dann auch dort vor Ort waren, jetzt vielleicht Remco nicht in Person, aber dann das Manneke oder auch Max Schachmann und Laura, die auch beide sehr, sehr schnell sind auf ihren Rädern. Und das ist, glaube ich, wirklich dann auch Arbeit, die extrem anspruchsvoll ist, aber auch extrem erfüllend dann, wenn man eben wirklich bei Wettkämpfen mitbekommt, dass es eben so zielführend ist und dass das Ergebnis dann auch für sich spricht. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache, die man dann gemeinsam als Team dann auch erlebt. Jetzt ist es ja so, dass wir beide kennen uns durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit Kickers und Castelli auch so ein bisschen, weil auch für uns bei Kickers in den gemeinsamen Projekten, die wir jetzt zuletzt hatten, und da steht auf jeden Fall unser Challenge Rot Projekt aus den letzten Jahren, sticht so ein bisschen natürlich hervor, weil wir da auch gemeinsam mit dir und mit euch immer an einem Einteiler gearbeitet haben, der speziell für die Menschen, die in diesem Projekt drin waren, gefertigt ist bzw. war. Und auch da natürlich, wir jedes Jahr immer wieder gemeinsam im Austausch waren, okay, ändert sich was an dem Anzug? Welchen Anzug verwenden wir dafür? Und auch da hat sich ja das Design hat sich so ein bisschen geändert und vor allen Dingen hat sich auch der Anzug geändert. Und wenn ich mich recht entsinne, der erste gemeinsame Anzug, den wir für das Projekt hatten, war jetzt vor knapp 3 Jahren oder vor knapp 3 Jahren müsste es ungefähr gewesen sein, dass du dich mit Teilen von uns ausgetauscht hast dazu, inwiefern man dich einen Anzug gestalten kann.
Ja, genau. Also das ist ja auch immer ein spannender Teil meiner Arbeit, sage ich jetzt mal, dass wir solche Projekte auch umsetzen und begleiten, dann Partner wie euch dann eben unterstützen mit unserem Know-how, was am besten für eure Athleten, die ihr betreut, für das Rennen eben welches Modell, welche Anforderungen da wichtig sind für euch und dann eben das Richtige aussuchen, adaptieren und dann auch an einem stimmigen Design arbeiten. Da kann ich mich erinnern, das Design, das war ja zu Beginn zumindest ein sehr interessanter und sehr ausgiebiger Prozess, dass man da, und im Endeffekt hat es dann, glaube ich, die ursprüngliche Idee war ein Design, aber dann hat sich eine Farbe, und dann hat sich aber im Verlauf der Entwicklungsprojekt, wie man das Design weiterentwickelt hat, herausgestellt. Ihr habt dann auch immer wieder Feedback eingeholt, in eurer Gruppe auch, glaube ich. Dann im Endeffekt haben wir dann 3 Optionen gehabt und die haben wir dann auch tatsächlich, was am Anfang auch nicht das Ziel war oder die Idee, die haben wir dann tatsächlich auch angeboten und produziert, die 3 Farbvarianten. Und das haben wir sogar bis dieses Jahr dann im Jahr 1 begonnen und bis jetzt immer so angeboten und durchgezogen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, auch das Modell, die Konfigurationen haben sich geändert und die werden sich, soweit ich jetzt weiß, was jetzt so in der Pipeline ist für nächstes Jahr, wird es auch durchaus die eine oder andere Änderung geben.
Ja, wir haben, genau wie du sagst, wir haben 3 Farbkonfigurationen. Einmal relativ, sage ich mal, basic gehalten in der Grundfarbgebung. Das Muster da drauf ist alles andere als basic. Und zwar einmal in einem dunklen, in einem wahrscheinlich blau Anthrazit. Ich weiß jetzt gar nicht den genauen Farbnamen. Vielleicht kannst du mir da helfen.
Eins heißt Endless Summer, das ist das Pinke, das, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, das andere ist Carbon Black, das ist das Schwarz.
Genau, Carbon Schwarze, Black ist der dunkle.
Und dann gibt es noch so ein
Positive Grün, Brights.
Ja, genau, Positive Brights, das sind so die 3 Farbbezeichnungen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam entwickelt haben.
Genau, ja, ganz prägnant auch die Veränderung dann gerade von den Ärmeln, dass die Ärmel dann auf einmal jetzt bei dem neueren Modell auch die Belüftungsschlitze praktisch dann haben. Was ich habe ihn selbst auch schon getragen, was dann auf jeden Fall nochmal eine krasse Weiterentwicklung auch zu dem Modell davor ist. Gerade auch für, da ist ja auch wieder so ein bisschen individuell, wie schwitzen Menschen, in welchen Regionen schwitzt man viel. Für mich jetzt als Schwitzer eher an den Schultern war es natürlich ideal, dass dann auch da mehr Belüftung dazu kommt. Das ist aber auch ganz spannend, das dann tatsächlich auch mal zu spüren und zu erleben. Und auch der Ärmel oder die Ärmel, die ja dann auch von der aerodynamischen Optimierung nochmal deutlich weiter sind als bei dem Modell davor.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist, Es basiert auf den Entwicklungen, wie ich vorher schon angesprochen habe, aus dem Radsport, von den Aero-Renn-Trikots und den Straßeneinteilern. Also das haben wir dann in leicht modifizierter Konfiguration auch für Teile der Triathlon-Modelle übernommen. Und das hat sich auch im Triathlon sehr positiv aufgenommen worden, wie du gesagt hast, weil das Grundmaterial, das Trägermaterial wesentlich leichter ist und dünner, was auch die Passform dann positiv beeinflusst, weil man eigentlich dann einfach eine nahtlosere und körpernahere Passform erzielen kann. Und dann ist eben auch der Bereich unter den Armen ist dann mit einem perforierten Mesh-Material, was dann auch leichter ist und wesentlich atmungsaktiver wie ein Material, das jetzt mehr auf aerodynamische Vorteile abzielt.
Für dich selbst, das weiß ich jetzt, spielt Ausdauersport auch in deinem Leben schon eine ganze Zeit lang, wenn nicht schon immer, eine große Rolle. Und du treibst ja auch privat sehr gerne Sport. Würdest du sagen, du fühlst dich eher dem Radsport oder eher dem Triathlonsport hingezogen?
Also begonnen hat es bei mir definitiv mit Radsport, also ganz früher mit anderen Sportarten, aber mit Radsport, bevor ich mit Triathlon in Verbindung gekommen bin, würde ich sagen, war immer eine Überschneidung, aber aktiv war ich vorher Radfahrer, als wenn man jetzt mal so Schüler Triathlons ausnimmt, sage ich jetzt mal, war ich da Radfahrer, da war ich auch im ganzen Profi-Zirkus sicherlich mehr involviert wie im Triathlon, aber mittlerweile würde ich sagen, ist jetzt 50-50, wenn nicht sogar mehr Triathlon wie Fahrrad, würde ich jetzt fast sagen, wenn man jetzt rein das Involvement im Profibereich jetzt betrifft. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber ich bin generell einer, der sich für sehr viele Sportarten interessiert, vor allem Ausdauersportarten. Ich bin auch begeisterter Skilanglauf, Biathlon oder Leichtathletik-Fan. Also das sind ja meine Sportarten, da blüht das Herz.
Schön, ja, ich bekomme es dann immer mit, wenn ich das dann auch das ein oder andere Mal über Instagram sehe und dann sehe, bei welchen Sportarten du einmal bei Events unterwegs bist oder natürlich, wenn du auch privat Sport treibst und unterwegs bist, das ist dann auch immer spannend zu sehen, weil dann auch auch der Ausdauersport im Winter gerade bei euch in der Region dann eine coole Rolle spielen kann. Ist es eigentlich so, wenn du jetzt überlegst, bei den ganzen Profis, die du auch schon erlebt hast oder die du auch jetzt noch immer dann mitbetreust, wenn dich jetzt jemand praktisch wirklich fragt von der Anzuggröße oder ähnliche Komponenten. Weißt du das alles auswendig im Kopf?
Ich sage mal, von den meisten aktuellen weiß ich es, also von den aktuellen weiß ich es hundertprozentig. Da hat natürlich der eine oder andere auch Spezialkonfigurationen, sage ich jetzt mal. Und von den meisten, sage ich mal, Ski-Athleten aus der Vergangenheit, aus den letzten 10 Jahren, da würde ich jetzt auch mich wetten daran, dass ich da jetzt nicht viele Fehlgriffe haben würde, weil das, wie gesagt, man arbeitet ja das ganze Jahr und meist so zusammen und da hat man ja mehrere Modelle, mehrere Produkte, an denen man arbeitet in einem Jahr und dann sind wir ja so bei Castelli aufgestellt, dass wir normalerweise längerfristige Partnerschaften anstreben, also es ist dann nicht so, dass man nur 1 oder 2 Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, wenn beide Seiten zufrieden ist und dann ist es ja nicht so schwierig, dass man so ein paar Zahlen sich im Kopf merkt.
Gut, ich habe das ehrlich gesagt als Antwort erwartet, auch jetzt im Verlauf des Gesprächs und auch schon vorher die Gespräche, die wir beide hatten, wenn du darüber gesprochen hast oder auch wenn du jetzt zurückgehst in der Erinnerung und dann ganz klar sagen kannst, hey, das war zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt. Vielleicht noch einen Schritt weiter oder vielleicht schwieriger, würdest du auch das Kleidungsstück, wenn du es in der Hand hast, erkennen, von wem es ist, ohne... wenn das Muster praktisch nicht individuell für die Person ist?
Ja, also das ist ja bei Profis ist es ja relativ einfach, weil ja jeder das individuelle Design hat. Aber natürlich hat jeder Profi hat so sein, was jetzt, wenn ich jetzt von den Teilen aus unserer normalen Kollektion spreche, da hat ja jeder Profi seine oder ihre Vorlieben, würde ich sagen. Was jetzt, welche Radhose, welches Trikot und so weiter, also da gibt es ja durchaus Unterschiede, welche Teile unserer Kollektion dann bei verschiedenen Personen am beliebtesten sind. Und das ist auch das Spannende, weil wir unseren Profis nicht vorschreiben, sie müssen jetzt die Kollektion A, B, C im Training tragen, wenn sie jetzt Zeile aus der Kollektion tragen, sondern die haben schon so viel Freiheit und wir lassen sie auch gerne dann probieren und testen, was ihnen am besten zusagt. Und dann können sie dann frei wählen, das sind meine bevorzugten Farben, das sind meine bevorzugten Schnitte, Modelle. Weil das ist ja im Endeffekt, soll sich ja der Profi oder der Athlet wohlfühlen damit und auch gerne dann aufs Rad steigen damit.
Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 10, 15 Jahre, können wir, glaube ich, festhalten, dass in diesem Zeitraum sehr viel Entwicklung passiert ist, auch nicht nur im Ausdauersport oder im Sport generell, sondern auch hinsichtlich der Entwicklung von Bekleidung im Sport, dann hinsichtlich aerodynamischer Entwicklung, hinsichtlich Entwicklung von einzelnen Bestandteilen der Bekleidung, also heißt von Stoffen. Wenn du jetzt in die nächsten 10, 15 Jahre blickst, siehst du ein ähnliches Ausmaß an Entwicklung? Jetzt bin ich mir sicher, dass ihr gerade schon relativ auch stark an die Zukunft denkt und auch schon darüber nachdenkt, wie können wir Stoffe noch mehr optimieren in der Zukunft? Würdest du sagen, so langsam nähert man sich immer mehr kleineren Schritten, die passieren, oder gibt es immer noch ab und an mal große Schritte?
Also das ist ein spannendes Thema, weil das ist genau auch auf unserer Agenda und es ist wahrscheinlich so, dass jetzt die größeren oder aus erster Sicht die größeren Revolutionen, würde ich jetzt sagen, die sind großteils gemacht, aber es gibt sehr, sehr viele und wahrscheinlich mehr, als man sich wünschen würde oder was man umsetzen möchte in der Detailarbeit, mit Nuancen. Also da gibt es, würde ich sagen, unzählige Optimierungen, Verbesserungen, ich spreche jetzt nur von der Bekleidung von Stoffen betrifft. Also da wird niemandem langweilig, der in dem Bereich arbeitet, dass uns da in den nächsten 15 Jahren die Entwicklung langsamer wird. Sie wird wahrscheinlich aufwendiger, sie wird spezifischer, individueller. Natürlich die Wetterbedingungen werden jetzt auch immer herausfordernder mit den höheren Temperaturen, was auch natürlich auch vor allem im Ausdauersport dann immer mehr wichtig wird, je länger die Distanzen noch sind. Wir haben ja gesehen, was sich jetzt im Nutrition-Bereich in den letzten Jahren, welche Entwicklungen es da gegeben haben, welche Ansätze, Grundansätze, die man vor 5 Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte, dass man das jemals so machen würde. Das ist jetzt selbstverständlich. Also darum würde ich jetzt nichts ausschließen, was jetzt den Bekleidungsbereich betrifft, dass wir da in eine oder andere bestimmte Richtung mal gehen könnten, weil, wie gesagt, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Und wir sind sicherlich eine Marke, die ständig entwickelt. Also bei uns werden Entwicklungen nicht saisonal gemacht. Also wir arbeiten ohne spezifische Timeline für gewisse Entwicklungen. Also da haben wir komplett offene Timeline für manche Projekte. Die sind dann einfach, wenn sie marktreif sind oder einsatzbereit, dann werden sie eingesetzt und nicht, wenn jetzt das Datum das Richtige ist.
Cool. Ich glaube, das ist auch für heute ein gutes Thema, mit dem man auch so ein bisschen als Ausblick unsere Podcast-Episode beenden kann. Auch mit einem Blick in die Zukunft und für alle Menschen und Zuhörenden da draußen auch zu wissen, hey, der oder die Weiterentwicklung auch in der Bekleidungsperspektive ist auf jeden Fall noch nicht ausgelebt. Und das bleibt spannend auch, wie wird umgegangen mit Entwicklungen, die immer nachhaltiger spürbar sind, wie zum Beispiel auch eben der Faktor von Hitze, der eine enorm große Rolle spielt und jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal deutlich spürbarer geworden ist als in den letzten Jahren zuvor, weil wir sehr lange am Stück auch sehr heiße Perioden hatten, in denen es kaum abgekühlt ist und auch sehr viele Wettkämpfe, in denen es sehr heiß wurde, auch Wettkämpfe, die tatsächlich dann eingekürzt wurden aufgrund von Extrembedingungen oder teilweise wirklich abgesagt wurden. Da natürlich ganz viel Potenzial und Weiterentwicklung auch liegt. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken für die ganzen spannenden Einblicke, die du jetzt mir heute einmal gegeben hast und die du auch allen Zuhörenden da draußen gegeben hast. Und würde dir gerne noch zum Abschluss einmal das Schlusswort überlassen.
Ja, bitte gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich nur bedanken für die schöne Zusammenarbeit, die wir jetzt in den letzten Jahren schon hatten. Also das, und ich wünsche allen Zuhörern einfach weiterhin viel Spaß vor allem beim Ausdauersport, beim Sport generell, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn man immer wieder, dass man das nicht zu negativ sieht, weil es gibt ja so viele negativen Impact, was man, von dem man immer wieder beeinflusst ist im Alltag, dass man das positiv, das Leben positiv anpackt, und dann der Sport kann da ein sehr, sehr positiver Bereich sein, wo man eben Kraft schöpfen kann und wo man auch der eine oder andere den nötigen Ausgleich findet. Aber natürlich wird eine oder andere ist auch sehr ambitioniert, und dann macht es auch Spaß, wenn man ein Ziel hat, dann an Zielen zu arbeiten und dann dranbleibt. Und natürlich macht das mit dem nötigen Material, was Bekleidung, Fahrrad, Laufschuhe und so weiter betrifft, natürlich dann meistens mehr Spaß, wenn man da noch eben was in der Hinterhand hat. Und das würde ich allen wünschen, dass wir uns unseren sportlichen Lifestyle einfach hochhalten und mit Freude und auch möglichst viele andere Menschen dann damit inspirieren, weil das ist ja wirklich, alleine Sport zu machen ist schön, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist es auch noch schöner, wenn man Passion mit vielen anderen Menschen auch teilen kann, und dann haben wir einen positiven Impact für die Community geleistet.
Ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön.